Meine Oma hatte eine Weisheit. Über Geld spricht man nicht. Das habe ich damals nicht verstanden und tue es auch heute nicht. Geld ist doch ein wichtiger Teil unseres Lebens. Egal, ob man so viel davon hat, dass man gar nicht weiß, was man damit anstellen soll, ob man damit gut über die Runden kommt oder ob man wirklich am Ende des Monats seine Kröten zusammenhalten muss. Wir alle denken doch eigentlich täglich übers Geld nach. Wieso dann nicht auch mal davon sprechen? In unserer neuen Podcast-Reihe mit dem treffenden Namen Über Geld spricht man nicht, tun wir jetzt also genau das. Wir sprechen einmal über die Knete, die Kröten, die Asche, die Moneten, den Zaster oder wie man sonst dazu sagen mag. Und wir holen uns gute Tipps von Finanzexpertinnen und Experten, wie wir schon im Studium nicht nur irgendwie klarkommen, sondern nachhaltig mit unserer Kohle umgehen können. Hi, hier spricht May von Z. Und in der ersten Folge klären wir gleich einmal, wieso wir eigentlich alle keine wirkliche Ahnung vom Geld, vom Anlegen, Sparen oder Vorsorgen haben. Und wieso sich das aber lohnt, insbesondere dann, wenn wir noch jung sind. Es geht heute um Financial Education. Dafür habe ich mir Nita Rijepi, eine Beraterin bei Finanzdienstleister MLP, die Kurse zum Thema an Hochschulen anbietet, und Marie Domschke, Wirtschafts- und Politikstudentin an der Uni Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Studierendennetzwerkes JC Network, eingeladen. Von denen will ich jetzt mal wissen, wieso die Leute immer noch nicht übers Geld reden wollen und wieso meine Oma Unrecht hat. Hallo ihr zwei, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Neulich habe ich eine Zahl gelesen, die mich echt überrascht hat. Und zwar, dass 39% der unter 25-Jährigen bereits Aktien besitzen. Das war das Ergebnis einer Studie der Aktion pro Aktie. Es scheint mir, als wären die jungen Leute heute schon deutlich aktiver an den Finanzmärkten als meine Generation. Ich bin jetzt Mitte 30. Woher kommt denn dieses frühe Interesse an Finanzen, Marie?
Ich glaube tatsächlich, das hat ganz verschiedene Ursachen. Also generell haben wir einfach mehr Möglichkeiten, uns überhaupt über Finanzen zu informieren, sei es übers Internet, durch das Studium oder halt auch über Freunde und Bekannte. Ich glaube, dieser Informationsfluss ist generell auch super schnell geworden. Und damit kann man halt auch gerade über die sozialen Medien einfach sehr, sehr viel Input bekommen. Und damit einhergehend ist es natürlich auch so, dass das Interesse generell steigt. Außerdem denke ich, gerade jetzt in meinem Alter beschäftigt man sich auch mit Finanzen aufgrund der Situation, dass man natürlich irgendwie ein bisschen Angst hat oder halt eine Drucksituation hat. Es wird ja oft auch gesagt, dass wir vielleicht nicht so eine hohe Rente bekommen, wie zum Beispiel aktuell der Fall ist.
Würdest du sagen, dass es eine weit verbreitete Angst ist in deinem Freundeskreis oder deiner Altersgruppe? Also macht ihr euch viele Sorgen um eure finanzielle Zukunft?
Ich würde es eher als konstante Drucksituation bezeichnen, also die irgendwie immer bei uns im Hinterkopf ist. Das merke ich halt gerade bei meinen Freundinnen und auch bei mir selbst. Natürlich würden wir gerne alle finanziell gut dastehen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wie jetzt der nächste Monat aussieht oder wie halt später auch im Rentenalter dann unsere Finanzen aufgestellt sind. Deswegen macht man sich halt schon sehr, sehr viel und auch sehr früh Gedanken, wie man am besten mit dem Geld, was man schon jetzt hat, auch wirklich umgehen kann. Und dann hat man natürlich auch diesen Zeitdruck da noch im Gefühl, dass man irgendwie sich sofort damit beschäftigen muss.
Ich hatte ja eben schon gesagt, dass fast 40% der jungen Leute sich sehr stark an den Finanzmärkten engagieren. Glaubst du denn, dass die wirklich schon alle ein richtig fundiertes Wissen über Finanzen haben? Oder spielen da andere Aspekte eine Rolle?
Meiner Meinung nach gibt es sehr viele Leute, die sich irgendwie weigern, auch an den Finanzmärkten oder generell bei Investitionen aktiv zu werden, weil man sich irgendwie immer noch im Hinterkopf denkt, okay, wenn ich mein Geld schon quasi aus meiner eigenen Hand gebe, dann möchte ich zumindest diesen Prozess, in den ich mein Geld hineingebe, von 0 auf 100 komplett nachvollziehen können, was einfach eine sehr große Herausforderung ist, weil Finanzmärkte eigentlich auch unglaublich komplex sind, zumindest aus meiner Sicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr notwendig, weil diese Prozesse und die verschiedenen Vorgänge, wo man halt das Geld investieren kann, sind so gut aufbereitet, dass man da nicht 100% mehr wissen muss. Und das ist der Grundsatz dahinter.
Nita, wie ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, dass junge Leute schon wirklich ein fundiertes Wissen über Finanzen haben?
Was man definitiv feststellen kann im heutigen Zeitalter ist, natürlich, wie Marie schon sagte, dass es deutlich einfacher ist, an Wissen zu kommen. Gerade wenn wir uns anschauen, dass im Internet natürlich unglaublich viel dazu berichtet wird, über Podcasts, aber auch YouTube-Videos beispielsweise. Deshalb ist aus meiner Sicht der Einstieg in die Finanzwelt deutlich leichter geworden. Woran ich gerade denke, ist der Begriff fundiert. Da scheitert es leider oftmals, denn der Hintergrund ist Finanzen, Finanzmärkte, überhaupt auch wie Marie eben schon sagte, sind unheimlich komplex. Und wenn ich mich auf ein einzelnes Thema fokussiere, dann kann ich darin schon gute Kenntnisse erlangen. Vielleicht fehlen allerdings die Wechselwirkungen zu anderen Bereichen. Deswegen würde ich abschließend sagen, es ist schon definitiv einfacher geworden und wir stellen auch im Beratungsalltag fest, dass die junge Generation deutlich besser informiert ist, als es vor einigen Jahren der Fall war. Dennoch darf man da an einigen Stellen auch nochmal nachhelfen.
Marie, ich komme nochmal zurück zu dir. Du hast dich ja schon sehr stark mit deinen Finanzen beschäftigt. Was hat denn bei dir persönlich den Ausschlag dazu gegeben?
Das waren auch wieder ganz verschiedene Ursachen. Also generell die Informationen, die ich zu Finanzen und der Wirtschaft durch mein Studium bekommen habe, aber auch wirklich Nachrichten, die man dann verfolgt, wie es gerade in der Wirtschaft aussieht und ganz viel auch Freunde und Bekannte, die sich damit halt auch beschäftigen. Und wenn das einfach so präsent in dem eigenen Leben ist und in den eigenen Umkreisen, dann fängt man sich natürlich auch selber an, immer ein bisschen mehr damit zu beschäftigen oder sieht einfach eine größere Notwendigkeit, das Thema auch mal präsent in den Gedanken auszuführen.
Und wie hast du dich denn so ganz konkret informiert?
Ich habe mich sehr viel mit meinen Familien, meinen Freunden ausgetauscht. Gerade zum Beispiel mein Bruder, der sehr viel mit Finanzen auch macht, aber auch Freundinnen von mir, die halt sich schon mit Finanzen beschäftigen und auch selbst schon Geld anlegen zum Beispiel. Damit habe ich mich einfach super viel ausgetauscht, weil es einfach auch leichter ist, bei so einem komplexen Thema an die Sache ranzugehen. Was wirklich sinnvoll gerade für mich war, ist, dass ich zum Beispiel den Workshop, den Nita auch öfter mal hält, über Financial Education, so dieses Basiswissen, besucht habe, weil es einfach eine gute Wissensvermittlung ist und Informationsübertragung, man gleichzeitig aber auch selbst das Wissen direkt anwenden kann. Ich finde das gerade bei solchen komplexen Themen sehr, sehr wichtig. Ich bin da super dankbar, dass gerade MLP beziehungsweise halt Nita in dem Fall uns diese Möglichkeiten geben und dass ich halt über das JC Network, also der Dachverband, in dem ich aktiv bin, halt die Möglichkeit habe, solche Workshops überhaupt zu besuchen, weil ich glaube, das ist wirklich essentiell für solche Thematiken.
Nita, du bist ja Beraterin bei MLP und führst an den Hochschulen viele Kurse zum Thema Financial Education durch. Bemerkst du denn bei den Studierenden, die du berätst, ähnliche Sorgen, die Marie auch eben geschildert hat?
Was ich auf jeden Fall feststelle, gerade auch durch die Kurse und die Beratung, die ich da durchführe, ist, dass deutlich, deutlich, deutlich mehr junge Menschen, als noch vor einigen Jahren der Fall war, sich dem Thema Finanzen annehmen. Es ist auf jeden Fall deutlich stärker auf dem Schirm als zu Beginn und das ist natürlich ein großer Gewinn allgemein für die Jugend, für die Gesellschaft, weil dadurch auch die Relevanz des ganzen Themas ja auf jeden Fall in den Fokus rückt. Das Empfinden ist allerdings super individuell, total unterschiedlich. Da kommt es extrem auf den Mensch an, der vor einem sitzt. Um es mal ein bisschen genauer zu schildern, in dem Workshop Financial Education machen wir eine Art von Budgetplanung. Das heißt, wir schauen uns in allererster Linie an, okay, was kommt denn überhaupt monatlich so auf dem Konto an? Und was sind die großen Bereiche, die es beim Thema Finanzen zu beachten gibt? Das ist einerseits das Thema Lifestyle, andererseits aber auch das Thema Sicherheiten, also Versicherungen, um die man sich im Studentenalter schon kümmern sollte und eben der Vermögensaufbau. Und da gibt es dann junge Leute wie Marie, die sich da einfach auch schon eingelesen haben, die da Erfahrungen sammeln, schon aktiv sind in dem Bereich. Und dann gibt's aber natürlich auch auf der anderen Seite diejenigen, die das Thema noch gar nicht auf dem Schirm haben oder sehr gering, ja, beziehungsweise noch gar nicht so arg die Notwendigkeit verspüren. Also das ist wirklich super individuell. Es gibt Menschen, die nach dem Workshop bei mir in der Beratung sitzen und sagen, okay, Nita, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich mich beispielsweise als Studentin schon um ein Thema wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern sollte. Oder wie schaffe ich es, meine Krankenversicherung zu optimieren? Andere kommen dann danach auf mich zu und sagen, hey Nita, ich habe am Ende des Monats Geld übrig und ich möchte es anlegen. Zeig mir mal bitte, wie ich das bestmöglich machen kann, was da zu mir passt. Also es ist wirklich von A bis Z einmal alles und ja, wie es halt im People's Business ist, super individuell.
Was sind denn so die größten Baustellen, um die sich Studierende deiner Erfahrung nach kümmern sollten?
Genau, also da geht es immer darum, erstmal im ersten Moment mit der Person festzuhalten, wie es überhaupt die Ist-Situation. Das heißt, wir schauen uns in allererster Linie immer an, was ist denn überhaupt das Einkommen desjenigen, der vor mir sitzt und welche Kosten hat diese Person? Also das Thema Fixkosten, allgemein im Lifestyle, alles, was ich brauche, um meinen Alltag zu bewegen. Und erstmal gilt es da, sich eine gute Übersicht zu verschaffen und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie gehe ich denn überhaupt mit meinem Geld um? Für was gebe ich das aus? Das heißt, das ist schon mal der allererste Schritt. Und dann gibt es eine ganz klare Priorität. Es gibt einfach Themen am Finanzmarkt, die können einem davonlaufen. Also ich mache euch ein Beispiel. Bestimmte Versicherungen, wenn ich mich heute nicht drum kümmere, dann ist da leider nicht sichergestellt, dass ich mich nächstes Jahr immer noch drum kümmern kann, weil vielleicht in der Zwischenzeit irgendwas passiert ist, was mir da die Tür zumacht, ja, dass ich mich da einfach langfristig, mittelfristig gar nicht mehr um dieses Thema kümmern kann. Und deshalb liegt die Priorität im ersten Schritt darauf, für dieses Thema zu sensibilisieren und festzustellen, ob da ein Bedarf ist. Und im nächsten Schritt geht es dann eben darum, sich einmal Gedanken darüber zu machen, okay, wie kann ich es im Studium auch schon schaffen, mir ein Vermögen aufzubauen? Und Vermögen ist jetzt ein großer Begriff. Ja, aber ein Vermögen ist im Grunde genommen immer dann, wenn ich Geld zur Seite sparen kann, das auch zu tun und dann tatsächlich auch im nächsten Schritt zu gucken, wie kann ich aus diesem vorhandenen Geld mehr Geld machen?
Ich denke jetzt mal den ersten Bereich, den du angesprochen hast, also den Bereich Lifestyle, Fixkosten und so weiter, den dürften die meisten Studierenden ja schon auf dem Schirm haben. Also die Fixkosten muss man ja schließlich monatlich zahlen. Ich denke, da ist man schon so weit, dass man dann immer schön durchrechnet, dass man auch am Ende mit seinem Geld klarkommt. Wie sind denn da deine Erfahrungen, Nita? Kommen die meisten Studierenden gut zurecht?
Naja, also das kommt tatsächlich immer auf die Situation an, in dem die Studierenden allgemein sind. Beispielsweise bis zum Alter von 25 erlebe ich, dass einfach viele das Kindergeld beispielsweise von den Eltern bekommen oder allgemein auch Geld von den Eltern ist ganz oft eine große Einnahmequelle. Nebenjobs, die gemacht werden, ja, seien es irgendwie Hiwi-Stellen an der Uni oder eben ganz übliche Nebentätigkeiten. Ich stelle tatsächlich fest, dass es ganz, ganz häufig so eine Mischlösung ist, also wie so eine Art Hybrid, dass es sich zusammensetzt aus einer Nebentätigkeit, aus Ersparnissen, aus dem Geld der Eltern, Kindergeld. Und da ist jetzt natürlich abhängig davon, was im Leben des Studierenden passiert. Ne? Also wenn eine der Quellen versagt oder wegbricht, ne, oder vielleicht die Fixkosten deutlich ansteigen, dann kann es natürlich auch mal knapp werden.
Wir haben uns ja im Vorfeld einmal in der Community umgehört und wollten wissen, wie es den Studierenden so geht und wie sie es mit ihren Finanzen halten. Ich möchte gerne mal einen Einspieler bringen von einer Leserin, die ihre Finanzen schon ganz gut im Griff hat.
Also ich bekomme BAföG und eine Halbwaisenrente und habe einen Nebenjob und dann macht das in Summe im Monat 1.377 Euro, die ich zur Verfügung habe. Davon gehen 678 Euro für Miete, Krankenversicherung und so weiter drauf. Aber da ich mein Haushaltsbuch konsequent führe, bleibt am Ende des Monats eigentlich immer ein bisschen Geld übrig. Und das lege ich mir beiseite für meine BAföG-Rückzahlung.
Was sagst du dazu?
Ja, das ist natürlich schon mal ein richtig, richtig guter Schritt und auch eine sehr löbliche Art und Weise, mit seinem Geld umzugehen. Also gerade Dinge wie ein Haushaltsbuch zu führen, sich sein Budget vor Augen zu führen, die Fixkosten immer genau im Blick zu haben. Und was ich auch bemerkenswert finde, auch das Thema BAföG-Rückzahlung jetzt in jungen Jahren da schon so im Blick zu haben, das ist natürlich ein super erster Schritt. Um das Ganze jetzt nochmal auf das Next Level zu heben, würde ich in der Situation tatsächlich empfehlen, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Einfach um noch einmal auf die Themen einzugehen, die ich vorhin schon nannte und da eben auch eine Strategie zu entwickeln, wie man beispielsweise diese BAföG-Rückzahlung über eine konsequente Anlage nochmal befeuern kann, dass es noch schneller geht, ja, und vor allen Dingen aber auch daran abzuwägen, wie man im Hintergrund zusätzlich zu dem Thema Geld rücklegen, damit BAföG abbezahlt werden kann, sich auch nochmal selbst einen Puffer aufbaut, ja, oder auch einen Haken hinter Themen setzt, die unglaublich wichtig in der jeweiligen Situation sind.
Die Studentin, die wir eben gehört haben, hat ja jetzt schon ein bisschen was zurückgelegt, um später ihr BAföG abzahlen zu können. Meinst du denn, sie könnte auch langfristig schon größere Summen weglegen? Also wenn sie jetzt zum Beispiel 10% ihres Einkommens sparen wollen würde, wie könnte sie denn dann am besten vorgehen?
Also wenn sie 10% ihres Einkommens weglegen möchte, dann ist da der erste Schritt, den ich auch in der Beratung immer gehe, erstmal zu analysieren, okay, was ist denn das Ziel, das dahinter steckt? Ist es also ein kurzfristiges Ziel? Ja, soll es irgendetwas in näherer Ferne sein oder doch sehr langfristig? Ne? Also Stichwort Rente, was ja auch Marie eingangs schon erwähnt hat. Und da geht es dann immer darum, in erster Linie festzustellen, okay, was ist denn der Gegenüber überhaupt für einen Anlegertyp? Ja, also was ist der Person wichtig, was sind No-Gos, was sind Must-Haves und da gibt's dann unterschiedlichste Arten und Weisen. Also sei es dann wirklich, dass man einen Sparplan einrichtet in ETFs, Vermögensverwalterfonds, Aktien, was auch immer. Da ist alles möglich. Na, das Ergebnis ist einfach maßgeblich abhängig davon, was die Person für ein Typ ist.
Gibt es denn trotzdem ganz allgemeine Tipps, wie man richtig sparen kann? Also im Beispiel von der Leserin eben wären 10% ja fast 140 Euro. Das erscheint bestimmt vielen Studierenden jetzt relativ viel Geld. Kann ich denn auch schon was sparen, wenn ich nicht so viel Geld zur Verfügung habe?
Ja, das geht auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig ist an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass das Thema Sparen ist natürlich immer sehr im Fokus. Ne? Also wie baue ich mir ein Vermögen auf? Das kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen, wenn ich mich so zurückversetze, als ich selbst in dem Alter sozusagen in der Situation war, ist es natürlich ein Thema, was sehr anziehend auf einen wirkt. Jetzt aus meiner Beraterperspektive heraus gibt es gewisse Themen, die da im ersten Schritt Vorrang haben. Denn ich muss mich natürlich zuerst darum kümmern, dass ich auch langfristig, egal was passiert, welcher Worst Case eintritt, dafür sorge, dass mein Einkommen noch immer, immer, immer kommt. Also Stichwort Existenzschutz. Wenn danach noch weiterhin Geld übrig ist, dann ist es auch gar nicht mal nötig, dass unbedingt so viel übrig bleibt. Ich glaube, was vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass beispielsweise auch schon ein Betrag von 50 Euro reicht, um sich da wirklich gut was aufzubauen. Also wieder Stichwort kurzfristiger Vermögensaufbau, mittelfristig, langfristig. Und da können eben verschiedenste Dinge im Fokus stehen, sei es eben ein Depot, wie vorhin erwähnt, der Sparplan, oder sei es tatsächlich auch schon eine sehr langfristige Anlage über einen Rentensparplan. Gibt es da viele gewinnbringende Möglichkeiten. Das Allerwichtigste ist, man sollte sich immer vor Augen führen, was passiert denn mit dem Geld, wenn man es einfach liegen lässt. Also auf dem Konto, auf dem Tagesgeld oder Sparkonto. Wenn man da einmal einen Durchschnitt zieht, dann sind da die Zinsen nicht vorhanden, ja, oder so marginal, dass da eigentlich kaum mehr was bei rumkommt. Und da ist natürlich das große Stichwort Inflation. Ja, Beispiel, selbst wenn ich auf einem Tagesgeldkonto noch 0,5% Zinsen bekommen würde, was wirklich schon ein High-Class-Tagesgeldkonto wäre, dann hätte ich nach der Inflation, die die EZB anstrebt, mit 2% immer noch ein Minus von 1,5% pro Jahr gemacht. Also das zählt dann eher nicht unter den Vermögensaufbau. Ich denke, das ist dann auch vielen in dem Moment gar nicht bewusst. Und das ist auch eine unserer Aufgaben dafür, eben zu sensibilisieren und das den Leuten nochmal vor Augen zu führen.
Also das war mir jetzt auf jeden Fall nicht so klar und ich glaube den Studierenden auch nicht. Überhaupt haben wir im Vorfeld festgestellt, dass sehr viele unserer Leserinnen und Leser wirklich gar nicht so viel Ahnung haben von Finanzen im Allgemeinen. Und dieser Leser hier hat auch eine sehr gute Erklärung. Hören wir mal rein.
Ehrlich gesagt, denke ich viel zu selten daran, dass ich schon etwas sparen sollte. Einerseits, weil mir in der Schule viel über Mitochondrien und Refraktion erzählt wurde, aber nichts über persönliche Finanzen aus seinen schlechten Matheaufgaben. Zudem habe ich Dyskalkulie und kann mit Zahlen sehr schlecht umgehen. Da rechne ich immer etwas falsch, wenn ich versuche, mich an ein Budget zu halten. Ich würde mir wünschen, dass man mich in meiner Bildung besser zum Thema Finanzen abgeholt hätte. Dann käme ich jetzt besser klar.
Marie, das deckt sich ja mit unserer Einschätzung vom Anfang, dass das Wissen um die eigenen Finanzen vielleicht noch nicht so wirklich fundiert ist. Teilst du denn die Einschätzung des Lesers? Also fehlt das Thema Financial Education in unseren Lehrplänen?
Ja, also das kann ich eigentlich sehr konkret beantworten, mit einer vollen Zustimmung. Wie sinnvoll die Lehrpläne generell sind, gerade bis zum Abi oder bis zur 10. Klasse, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf alle Fälle ein Thema, wo ich auch weiß, dass alle meine Freunde bzw. alle Leute, mit denen ich auch gemeinsam dann in die Schule gegangen bin, gesagt haben, das fehlt auf alle Fälle, weil es, haben wir jetzt schon einige Male angesprochen, es einfach ein super komplexes Thema ist und man einfach keinen Zugang über die Schule zu diesem Thema bekommt. Ein ganz schönes Beispiel ist es, dass ich eigentlich, bevor ich mich wirklich selbst aktiv mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe, eigentlich gerade mal wusste, ich habe ein Sparbuch, ich kann da Geld einzahlen und ab 14 kriege ich eine Karte, wo ich dann mir auch Geld selbst auszahlen lassen kann. Und das war mein gesamtes Wissen über alles, was mit Finanzen zu tun hat. Es geht ja auch nicht nur darum, wo kann ich mein Geld jetzt am besten anlegen, wie kriege ich da die höchste Wertschöpfung raus, sondern auch einfach so Sachen, wo muss man denn überhaupt überall mit Ausgaben rechnen? Gerade wenn man seine erste eigene Wohnung hat, sei es auch nur in der WG oder nur in Anführungsstrichen im Studentenwohnheim. Das sind alles Ausgaben, über die weiß man halt gar nichts. Und wenn man dann keine Unterstützung vielleicht von Freunden, Familie oder Bekannten hat, die sich natürlich mit dem allem auskennen, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, wo ich auf alle Fälle denke, da sollte man mehr auch in der Schule oder im Studium zu hören.
Du hast dich ja privat dann weitergebildet, also zum Beispiel im Seminar Financial Education bei Nita. Was hast du denn ganz konkret für dich da mitgenommen?
Das ist zwar nicht so konkret, aber ich wusste schon, dass Finanzen sehr komplex sind. Aber ich habe aus dem Seminar auf alle Fälle mitgenommen, dass es noch komplexer ist, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Also bei mir war halt immer so im Hinterkopf klar, man kann irgendwie sein Geld anlegen mit ETFs und Aktien. Das kann ich auch jetzt schon machen im jungen Alter, wenn ich halt am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig habe. Aber das hatte Nita halt auch vorhin mal kurz angesprochen, gerade auch das Thema Versicherung, sich damit auseinanderzusetzen. Das war mir einfach wirklich Krankenversicherung brauche. Das habe ich mir halt auch sehr mitgenommen, dass man sich damit auch gut beschäftigen sollte und natürlich halt, wie lege ich am sinnvollsten gerade kurzfristig oder gerne auch langfristig mein Geld an. Das waren so die wichtigsten Punkte für mich.
Welche Möglichkeiten siehst du denn für dich heute schon, etwas für deine Finanzen zu tun?
Meine beste Möglichkeit sehe ich tatsächlich darin, mir auch eine Beratung zu holen, beziehungsweise mich mit Leuten darüber auszutauschen, die darüber einfach ein umfassenderes Bild haben, weil ich das sehr sinnstiftend finde, gerade bei so einem wichtigen Thema. Gleichzeitig aber auch, dass ich mein Geld, was ich am Ende des Monats noch habe, nicht einfach auf meinem Konto lassen möchte, sondern wirklich irgendwo anlegen. Es ist ja nicht weg, was viele ja auch meistens denken, aber es ist ja nicht komplett verschwunden, sondern im besten Falle kriege ich da irgendwann mal mehr zurück. Also das mache ich auf alle Fälle heute schon, damit beschäftige ich mich intensiv. Und das ist für mich persönlich einfach der richtige Weg.
Habt ihr beide zum Schluss vielleicht noch irgendeinen Rat, den ihr gerne jungen Leuten mitgeben wollt, die ihre Finanzen nicht unbedingt dem Zufall überlassen wollen?
Ja, also mein Rat, den ich ganz, ganz so auf dem Herzen habe, ist, dass man sich nicht überfordern lassen soll. Es gibt so viele Informationen, so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Aber man muss nicht jede Möglichkeit wirklich nutzen. Man muss nicht über alles Bescheid wissen. Und wenn man da dann noch einen kühlen Kopf behält und auch mal ein bisschen Abstand gewinnt oder was aus den Händen gibt, dann ist man da auch wirklich noch sehr gut geholfen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
Ja, da würde ich gerne Ausrufezeichen gedanklich dahinter setzen. Das finde ich sehr schön, wie Marie das auch gerade gesagt hat. Ja, mein bestgemeintester Rat ist, dass die Leute dieses Thema nicht aufschieben. Klar, viele haben das nicht im Blick. Ich studiere ja noch und ich habe ja noch gar kein festes Einkommen in dem Sinne, aber es braucht gar nicht viel, um sich im Bereich Finanzen schon gut und stabil aufzustellen, bereits im Studium, und die Vorteile sind immens. Deswegen kann ich da absolut jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich frühzeitig mit den Themen auseinanderzusetzen. Es ist gut, mit anderen drüber zu sprechen und das Thema im Fokus zu haben, es nicht als Tabuthema abzuhaken oder von sich zu schieben, sondern da mal sich konkret in die Verantwortung zu nehmen, einfach ja entscheidungsfähig zu sein. Und damit man entscheidungsfähig ist, muss man natürlich die Information haben. Deshalb ist dann natürlich auch aus meiner Rolle als Beraterin der große Hinweis, sich da tatsächlich auch professionell beraten zu lassen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man wirklich kostenneutral da Infos bekommen kann. Und vor allen Dingen, was Marie auch sagte, es ist einfach so ein komplexes Thema. Und ich kann nur von mir sprechen, ich gebe mein Bestes, es so einfach wie möglich runterzubrechen, dass einfach der Gegenüber da ohne Überforderung die für sich beste Entscheidung treffen kann. Also zusammengefasst, sich früh in Rat holen, früh mit den Themen auseinandersetzen, und dann hat man auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Schritt getan, und ich bin mir sehr sicher, dass man in ein paar Jahren dankbar auf den Moment zurückguckt und stolz drauf ist, diesen Weg gegangen zu sein und einfach frühzeitig da schon mal einen Haken dran zu machen.
Ich danke euch fürs Gespräch. Über Geld spricht man ja eigentlich nicht. Wir aber schon. Nämlich in dieser Podcast-Reihe, die das Zeitstudio in Zusammenarbeit mit MLP konzipiert hat. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Dann spreche ich nämlich mit der Beraterin Daniela Musebrink darüber, wie Frauen sich besser um ihre Finanzen und ihre eigene Absicherung kümmern können. Ein super wichtiges Thema, bei dem auch ich noch einiges gelernt habe. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert den Podcast Über Geld spricht man nicht am besten gleich auf Z, auf Spotify oder iTunes. Ciao, bis zur nächsten Folge.